Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal und heute sprechen wir im ersten Teil darüber, ob Pascal krank ist oder einfach nur der Selbstoptimierung verfallen. Und im zweiten Teil haben wir Köln ist cool und die Agentur Kranz bei uns da, sprechen darüber, was Marken heutzutage eigentlich sein müssen, wie sie sich auf Social verhalten sollten. Und ist ganz spannend, weil Köln ist cool ja eine Meme-Page ist. Das heißt, da besprechen wir ganz viele Learnings und genau, ich würde sagen, wir starten rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Endlich mal wieder ein Check-in.
Ich habe das Gefühl, wir haben ewig nicht mehr gesprochen. Ich weiß noch nicht mehr, haben wir schon über Mallorca gesprochen?
Das kriege ich auch nicht mehr zusammen. Aber wir haben, also ich habe auch so viele Updates.
Ja, dann hau raus.
Du kannst ja eins aussuchen. Ich habe drei große. Also ich habe Cannes.
Da haben du wir warst noch nicht drüber gesprochen. Cannes. Ich war in Cannes. Das ist krass.
Ich habe über das, ich habe das Engage Entertainment Framework rausgehauen, wo auch die BNV drüber geschrieben hat, was auch gut zum Podcast heute passt.
Das könnten wir auch in den Shownotes aber verlinken.
Ich möchte aber irgendwann auch drüber reden.
Okay, aber das könnten wir auch in den Shownotes heute verlinken und dann mal anders drüber reden.
Retargeting.
Retargeting.
Und dann, dritter Punkt, dachte ich mir, ich habe ja schon so viel über Biohacking erzählt. Mhm. Und heute habe ich ja, merke ich ja, einen Angriff auf mein Immunsystem.
Oh.
Da könnte ich auch mal eintauchen erzählen, woran ich diese Signale interpretiere.
Da möchte ich gerne einsteigen, weil da habe ich mich heute erst mit Selina, unserer People- und Culture-Managerin, drüber unterhalten. Ich finde das extrem toxisch, dieses Biohacking.
Ja,
warum?
Das ist interessant, okay.
Gestern, also ich finde das, gut. Also zum Beispiel, ich habe ja Rücken.
Ja.
Können wir auch Stunden drüber reden, aber egal. Fun Fact, ich habe Rücken und ich muss jetzt mehr laufen. So 10.000 Schritte am Tag muss ich wirklich durchziehen.
Ja.
Und da hilft mir halt mein Handy total, um zu gucken, okay, habe ich diese 10.000 Schritte erreicht, ja oder nein? Weil manchmal fühlt es sich an, als wäre ich 20 gegangen, bin aber erst 6 gegangen oder andersrum.
Ja.
Also gut, auch um sich so selber zu checken. Aber mir ist aufgefallen, dass sehr viele Menschen heutzutage, so wie du, der sich gerade an die Stirn fest und so aussieht, als würde er gleich vom Stuhl kippen, davon sehr krass beeinflussen lassen. Und ich glaube, dadurch auch das Gefühl für ihren eigenen Körper fast verlieren oder weniger wahrnehmen. Hm. Es geschah wie folgt. Gestern fühlte der Herr Fiedler sich krank. Ja, Pascal hat gesagt, oh, ich fühle mich immer nicht so gut, ich fühle mich ganz schlapp. Ich habe Angst, dass ich krank werde. Ja, aber die Stats sind alle auf 100 Punkten. Das kann gar nicht sein. Ich kann nicht krank sein, weil Heart Rate Variability ist on fleek, Breathing ist on fleek, Temperature ist on fleek. Es kann nicht sein. Und statt sich dann zu schonen, einen Tee zu trinken, sich auszuruhen, haben wir Kasala gemacht, sind in 12 Stunden hin und zurück nach Hamburg gefahren. Ne? Und was ist passiert? Heute Morgen bist du aufgewacht und die Stats waren auch im Eimer.
Was ist deine, kannst du noch mal kurz deine These zusammenfassen?
Meine These ist, dass Menschen, die eine Apple Watch tragen oder ein Whoop-Band, ihr eigenes Körpergefühl verlieren.
Das kann sein. Ja, also mein Gegenargument wäre, I data is the only person I report to. Also ich glaube halt, also ich bin bei dir.
Data is the only person you report to?
Ja, ich glaube halt sehr stark an Daten so. Ich denke auch viel so an Frameworks. Ich weiß, ich glaube schon, da ist eine Wahrheit drin, was du sagst, weil ich bin auch nicht so jemand, der hat so ein mehr gutes Körpergefühl, weißt du? Ich denke auch immer so, hey, da ist die Grenze, da muss ich da drüber gehen. So, ja, das ist so, funktioniert in meinem Kopf. Was mir aber schon krass hilft, und ich bin auch bei dir, ich glaube auch, dass man das kritisch hinterfragen muss, aber was mir halt schon krass hilft, ist, darfst nicht vergessen, ich mache immer mega viel Sport. Ich mache 8 bis 9 Mal die Woche wirklich High-Intensity-Training für Marathon. Und mir hilft das dann schon krass zu verstehen an Basis von meinen Stats, okay, bin ich im Übertraining oder bin ich krank? Ja. Weil das ist ein Unterschied.
Ja.
Das ist ein Unterschied in den Maßnahmen und das kann ich von meinem Körpergefühl nicht machen. Ich war jetzt seit, ich würde fast sagen, ich hatte ja vor Jahren hatte ich so eine nervige Krankheitsphase, jede Woche krank.
Ja, letztes Jahr noch.
Ja, genau. Aber jetzt habe ich das in einem halben Jahr, habe ich ja gar nichts mehr.
Ja.
So, und ich kann da mehr gut gegensteuern. Das ist das erste Mal, wo ich mir nicht sicher bin, ob mein Immunsystem das schafft. Und wo ich auch das erste Mal sehe, okay, es hat wahrscheinlich kein Training oder das Training war zu krass oder wie auch immer. Und wo ich jetzt wirklich aktiv dagegen steuere.
Hm.
So, aber
ja, ich bin ja auch zwiegespalten. Ich finde die Gadgets ja auch gut. Also ich finde das zum Beispiel auch, ich habe mir auch überlegt, den Aura-Ring zu holen. Auch für irgendwie Menstruationstracking, Hormone und so. Aber auf der anderen Seite hätte ich halt auch irgendwie Angst, dass ich mich dann mehr auf die Daten verlasse als auf mein eigenes Gefühl. Weißt du, und manchmal ist ja vielleicht auch eine Überbelastung psychisch bedingt, weißt du? Und
ja, stimmt auch.
So, oder man ist einfach traurig oder vielleicht merkt man es auch vorher, bevor es die Daten halt, so wie du jetzt hattest, du hast es ja gemerkt und die Daten haben es noch nicht angezeigt.
Ja. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dein Immunsystem es schafft, es abzuwehren.
Ich hoffe auch. Ich weiß nicht, ob der Horizont-Kongress heute Abend dafür die richtige Maßnahme ist.
Ja, true. Okay, ihr
Lieben. We will find out.
Ich würde sagen, wir starten den zweiten Teil und nächstes Mal besprechen wir dein Engage Entertainment Framework.
Da freue ich mich drauf. Viel Spaß. Viel Spaß. Ciao, ciao. Heute haben wir bei uns Julius von Köln ist cool und Kranz. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die liebe Einladung am heißen Sommertag in Berlin.
Ja, und dass du den weiten Weg vom hässlichen Köln, muss ich natürlich als Düsseldorfer kurz flamen,
oh Gott,
ins schöne Berlin geschafft hast.
Wo habe ich mich hier hinbegeben?
Ja, richtig gut. Ich glaube, es kann eigentlich gar nicht sein, dass man an euch vorbeigekommen ist die letzten Jahre. Aber falls dem doch so sein sollte, erzähl doch mal bitte ganz kurz, was macht ihr, wo kommst du her, was ist euer Journey?
Ja, ich fange mal irgendwo an, dann hakt ihr ein und dann springen wir einfach irgendwie durch.
So, ja, ne? So machen wir.
Super. Ja, top. Also, wir fangen damit an, dass der liebe Tim, mein Mitgründer und ich, uns 2008 beim Sport kennengelernt haben. Da waren wir noch ganz kleine Kids und sind sehr, sehr lange befreundet gewesen und sind es immer noch, bis wir erst zum Studium nach Berlin gezogen und hat hier direkt um die Ecke an der Designakademie am Moritzplatz studiert.
Ach.
Und ich bin nach Wien gezogen, habe da Psychologie studiert eigentlich mal und kurz vor Ende unserer beiden Bachelors, sprich im Mai 2019, haben wir gefacetimed und Bier getrunken. Und da ging so gerade so diese deutschlandweite Meme-Szene los mit Galerie Arschgeweih und bla bla bla. Dann waren wir so, für Köln gibt's das noch nicht. Lass doch einfach mal irgendwie so ein paar Memes, die wir eh in unserem WhatsApp-Chat rumfliegen hatten, auf Instagram hochladen. Dreckig, Köln ist cool genannt, einfach irgendwie Skyline von Köln als Profilbild genommen und über Instagram Story Creator die Font, Basic Font einfach so immer drauf geklatscht und dann hochgeladen. Und dann der aller Ursprung war, dass ich das einfach drei Freundinnen von meinem Privataccount geschickt habe und gesagt habe, guck mal, was ich hier gefunden habe. Mit so null Followern. Und dann war das so der Ursprung und dann ging das irgendwie durch die Decke, dass wir nach einer Woche 10.000 Follower hatten. Und wir so ein bisschen davon profitiert haben, dass Köln ja in den letzten Jahren doch so zur Creator-Stadt viel geworden ist. Mhm. Also viel Social-Media-Creator haben uns dann gepostet, dass er das Ganze nochmal multipliziert. Und dann überlege ich gerade, bin ich zurück nach Köln gezogen in dem Sommer 19. Da waren wir aber noch komplett inkognito. Und dann haben wir uns noch einen dritten ins Gründerteam dazugeholt, den Vierrad, weil der deutlich grafischer und umsetzender besser arbeiten konnte. Das hat uns gefehlt. Also Tim ist zwar sehr so Markenprofi und ich bin am Ende des Tages Berater mit dem Psychologie-Hintergrund. Und haben dann zu dritt gesagt, okay, wir attackieren das jetzt nochmal im Jahr 2020. Dann kam Pandemie, hat uns ehrlicherweise ein bisschen in die Karten gespielt. Leute waren viel am Handy. Wenn draußen was passiert ist in Köln, wird das über unsere Kanäle geteilt. Und wir wurden von Anfang an immer viel markiert und haben sehr, sehr viel mit der Community interagiert. Ja, und dann haben wir irgendwann im Sommer, Herbst 2020 unsere erste Merchandise-Kollektion rausgebracht, haben dann im Anfang 2021 die erste Werbekooperation gemacht.
Okay.
Bis Herbst 2021 habe ich noch in der Unternehmensberatung gearbeitet. Der Tim hat hier bei zwei anderen Agenturen gearbeitet. Und der Vierrad hat noch studiert und nebenher gejobbt. Und dann haben wir uns im September 2021 dazu entschieden, wir nehmen uns ein kleines Büro in Köln-Ehrenfeld und geben jetzt irgendwie mal Gas und gucken, dass wir das jetzt mal hochziehen.
Ja, und sag mal, wie viel Arbeit war das bis dahin so? Also bis ihr gesagt habt, wir machen das jetzt all in. Wie viel Arbeit war das pro Person pro Tag?
Keine Ahnung, pro Person per Tag 2, 3, 4 Stunden. Aber es war halt auch, das hat sich von Beginn nicht so richtig wie Arbeit angefühlt, weil wir halt Memes gemacht haben. So. Also das hat halt oft oder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben gesagt, so ja, okay, wenn uns was einfällt. Und am Anfang, die ersten Jahre waren halt Gold, weil diese Meme-Goldgrube noch nicht drin gegraben wurde, sage ich mal irgendwie so, was dann jetzt über die letzten Jahre doch sehr viel passiert ist. Und dann zu allem ist dir alles eingefallen und du hattest halt wirklich Content bis zum Umkippen. Plus es war sehr, sehr, sehr viel, was von der Community immer eingesendet wurde, sei es irgendwie, was in der Stadt passiert ist oder was denen noch so an Memes eingefallen ist.
Wer war die erste Marke? Du meintest gerade eben, die erste Marke war dann
Ja, das war, mir fällt der Name ehrlicherweise gar nicht mehr ein, aber das war so ein Hard Seltzer. So, weißt du, diese Mineralwasser mit Alkohol, die haben damals irgendwie bei uns geworben.
Okay.
Und dann ging es weiter mit Naughty Nuts, diese Nussmus, die aus Köln auch kommen. Und dann hat sich das so immer weiter, wir haben es halt so nebenher gemacht. Also so die Anfragen, die reinkamen, die kamen rein. Aber wir sind jetzt nicht selber auf Akquise gegangen oder so. Das sieht heutzutage natürlich ein bisschen anders aus. Also wir sind ja jetzt schon, wie ich vorhin kurz meinte, zu 15, 16 in dem Gesamtteam noch mit der Agentur. Die Agentur ist dann ja erst Ende 23 dazugekommen. Und da haben wir schon ein aktives Business Development und Sales Team, ja. Genau.
Spannend. Und das, ich versuche immer so den Gin Journey und so die Erfolgsmechanismen zu verstehen. Also ihr kommt, ihr macht Memes, das funktioniert. Dann sagt ihr, erste IP, die ihr launcht, sind Produkte, Merch.
Ja.
Wie hat das funktioniert?
Also erstmal der Gedanke von vornherein war, wir wollen so spät wie möglich erst Fremdwerbung drauf haben, weil wir erstmal unsere eigene Marke so gut wie möglich bilden wollen. Und deswegen haben wir von Anfang an, ich hasse dieses Wort Merch, weil das hört sich halt immer nach so Billo-Shit an, den man irgendwie auf der Tour von einem Künstler kaufen kann. Und wir haben eigentlich von Anfang an zugesehen, dass wir so die Produkte, die wir machen, irgendwie zusammen mit der Community entwickeln und eher das, was wir als Produkt rausbringen, als Weiterbildung unserer Marke sozusagen sehen. Also nicht, dass Leute, die ersten Sachen hatten zugegebenermaßen noch sehr fett, cool, ist cool so draufstehen, haben uns dann relativ schnell von gelöst, weil wir der Meinung waren, so, ja, so ganz passt das auch nicht. Das hat dann halt so sehr merchigen Charakter und haben es mittlerweile eher in so eine Richtung entwickelt, dass wir so die versuchen, das Stadtgefühl in Grafik und Print so zu transportieren, dass man das gerne trägt. Also das so modisch wie möglich zu machen, so wie ich es hier vor 15 Jahren irgendwie Muschi Kreuzberg gemacht hat, sage ich mal,
oder damit
angefangen
habe. Okay,
verstehe.
Ja. Und das kam aber ganz bis sehr gut an bei der Community. Daraus, das haben wir dann halt immer weitergebaut. Mittlerweile haben wir von Textil über Spiele bis Gläser und so Artprints einen eigenen Laden auch in Köln im belgischen Viertel.
Offline Retail.
Und ein paar Fremdprodukte. Also so, wir haben noch so ein 2, 3, 4, 5 ausgewählte Produkte, die wir selber nicht machen, die von so Local Suppliern sind. Also Wein haben wir, so Cashew-Nüsse aus Köln und so Sachen haben wir auch noch. Aber sonst verkaufen wir auf den 45 Quadratmetern nur unsere Produkte und der Dienstag bis Samstag auf. Und da kann jeder gerne vorbeikommen in der Brabanter Straße.
Und wie läuft der Laden?
Der läuft sehr gut, ist auch so ein bisschen über einen glücklichen Zufall zustande gekommen. Und zwar der Vierrad, der bei uns mittlerweile die komplette Kölnis Cool Unit leitet, sprich unseren eigenen Content und das komplette Produktteam. Der liegt mir oder lag mir seit Monaten und Jahren in den Ohren und hat gesagt, so ja, wir brauchen unbedingt einen eigenen Laden, das würde so gut laufen. Und weil ich bei uns halt auch Finance mache, sage ich so, ja, lass uns erstmal kostenmäßig chillen und sieh erstmal E-Commerce-mäßig zu. Und dann bin ich auf dem Sonntagsspaziergang durchs belgische Viertel, wo der Laden ist und wo ich auch wohne, an so einem Laden vorbeigegangen, da war so eine Nischenparfümerie drin und der war voll cool und voll hell und dann stand da, wir schließen. Und dann dachte ich mir so, okay, die haben noch nicht mal zu. Wir rufen jetzt bei dem an und der soll uns den Kontakt zum Vermieter geben und dann irgendwie hat das dann geklappt. Und so vor einem guten Jahr, ich glaube Mitte Juli letzten Jahres, haben wir den eröffnet und der läuft echt gut. Also wir versuchen das jetzt noch immer mehr zum so Community Space auszubauen. Also irgendwann diesen Sommer werden vermutlich auch noch was Köln ist Cool Run Club mäßiges launchen, wo das natürlich dann immer Dreh- und Angelpunkt sein wird. Genau.
Ich wollte gerade fragen, ob ihr einen Run Club macht.
Wirklich?
Ja, Mann. Weil Run Clubs ja so krass ausrasten gerade. Das gibt's doch gar nicht.
Ist es immer noch so?
Ja, ich glaube, es ist gerade Peak. Ich frage mich auch, wann es.
Ja, ich frage. Also ganz in kurz, Berlin ist wirklich.
Ich wollte gerade sagen, in Berlin.
Also stopp, genau. Also ja, kannst du selbst OMR launchen, Run Club. Also das ist schon Next Level Weird, finde ich jetzt.
Ja.
Also ich finde, wenn ihr irgendwie the local Meme Page seid, finde ich das noch irgendwie lustig.
Voll.
OMR finde ich schon krass weird.
Wir haben noch einen OMR Run Club gelauncht.
Ja, während der OMR launcht jetzt,
ich weiß nicht,
wie sie es machen, einen eigenen
oder sowas. Nein.
Ja, das habe ich irgendwie, hat sogar Phil Westermeier in seinem WhatsApp-Newsletter announced.
Also ich muss sagen, ich finde das inzwischen ein bisschen cringe.
Das ist so eine Berlin-Haltung, ne? Alles, was Mainstream wird, finden wir prinzipiell scheiße.
Ja. Definitiv. Und ich als jemand, der sich, oder Tim und ich, die uns sehr, sehr viel mit der Marketing- und Werbewelt auseinandersetzen, für uns ist dieses Ding auch so seit 2 Jahren. Und wir waren so, sollen wir jetzt noch einen Run-Club machen?
Ja.
Und dann waren wir so, okay, wenn wir es machen, müssen wir so irgendwie das anders machen. Und ich bin der Meinung so, Tim und ich laufen beide auch. Und wir hatten selber nie so Bock darauf, weil das sehr performance-orientiert geworden ist. Also so Outfits, Looks, Pace, es geht eigentlich gar nicht mehr um Zusammenlaufen, sondern um Modenschau und Strava-Werte so. Und deswegen ist der Plan aktuell, das so ein bisschen weniger Tempo, mehr Fun zu machen und irgendwie mit danach Pizza essen oder die Community entscheidet in der Abstimmung vorher, wie viel Kilometer wird gelaufen oder wollen wir wirklich nur 3 Kilometer laufen und danach in eine Kneipe gehen. Also so das einfach ein bisschen offener und lockerer gestalten.
Vielleicht hate ich es auch so, weil ich einfach nicht laufen kann.
Nee, ist ja okay, aber nee, ich finde es erstmal gut, das zu hinterfragen, wenn das jetzt gerade so ein Massenphänomen
ist. Mir ist es einfach
wird.
Zu, genau, es ist so ein Massenphänomen. Ich habe halt das Gefühl, wirklich, also in jeder Worst Behavior Collection hat inzwischen irgendwie so ein Graphic-Tee, wo hinten drauf steht Run Club. Und jede Brand, also egal ob es On ist, Adidas, Nike, also alle großen, aber auch jede kleine Brand hat einen Run Club.
Voll. Ich finde es immer spannend, bei so Hypes zu verstehen, was so die Treiber dahinter sind. Mhm. Also ich würde sagen, es gibt so zwei Phänomene. Es gibt einmal aus meinem Blickwinkel dieses krasse immer noch nach Corona, so eine Sehnsucht in real life Erlebnisse.
Ja, auf jeden Fall.
So ein bisschen Money Can't Buy-mäßig, ja. Community-Zugehörigkeit. Und der zweite Punkt, was du gerade gesagt hast, ich glaube, dieses ganze Biohacking und Competitive Wellness-Thema ist auch auf so einem Peak. Und diese beiden Linien laufen gerade zusammen und die kulminieren halt dann eben so in Run-Clubs.
Ja, und ich glaube auch, dass schon viele von den Run-Clubs ja so gestaltet sind, dass sie sagen, hey, we welcome everyone, so, no matter how fast you are. Also das ist ja schon, also auch in deinem Run-Club, du bist ja auch in einem Run-Club, ist es ja auch so, ne? Also es gibt ja irgendwie Team schnell und Team normal. Und es ist ja auch ein Ort, wo du Leute kennenlernst, muss man ja auch sagen. Also gerade in so einer Stadt wie Berlin, so entweder du gehst halt so gefühlt Techno feiern oder machst halt das, was natürlich viel gesünder ist irgendwie in a way, weißt du? Ja. Das ist, glaube ich, immer ein Ort auch zu connecten.
Ja, voll. Also die Frage ist halt immer, wie ernst nehmen die Leute das, wie we welcome everyone? So, weil ich selber fahre halt auch seit Jahren viel Rennrad und da war das immer
so ein Ding, was so krass gehypt ist.
Das ist ja fast schon wieder so am Runterpacen. Also so während der Pandemie hat so jeder damit angefangen, weil das so das war, was man irgendwie so ausflugsmäßig machen konnte. Und da war es auch so, ja, nee, alle mitfahren. Und dann, wenn vorne die Leute Bock haben zu treten, dann ballern die halt trotzdem und die hinten sind, fallen halt ab. So, und dann ist so Welcome Everyone vorbei. Ja. Deswegen, ja, muss man so ein bisschen gucken, wie man das ausgestaltet, glaube ich, am langen Ende. Und wie es dann eben auch zur Community und Marke passt.
Ja. Und macht ihr noch andere physische Events oder Experiences?
Ja, tatsächlich. Übermorgen, also am Samstag, also wir nehmen gerade Ende Juni auf, sprich, ich spreche vom 28.06., ich weiß nicht, wann wir releasen, findet zum vierten Mal die Local Cologne statt und die haben wir ins Leben gerufen vor dementsprechend 3 Jahren, also 21 müsste die das erste Mal gewesen sein, vor 4 Jahren. Und das ist so ein lokaler Street Market, den wir in Köln-Mülheim auf so einem riesigen Parkplatz, Industrieparkplatz veranstalten, wo wir von Anfang an gesagt haben, wir nehmen super niedrige Standgebühren und wollen einfach so Local Makers die Chance geben, auszustellen. Und das, dieses Jahr sind wir so bei knapp über 40 Ausstellern. Und krass. Das ist von Vintage über Möbel, Kunst, Wein, DJ, also wirklich so ein komplettes Day-Event, wo man eigentlich den ganzen Tag verbringen kann.
Das ist ja mega geil.
Ja.
Werdet ihr irgendwann mal den Bürgermeister auch stellen oder die Bürgermeisterin von Köln?
Mal gucken. Oder den, oder den Prinz Karneval. Das ist natürlich noch, wichtiger fast.
Geil. Okay, also wir haben Memes, wir haben Store, wir haben Online-Offline-Store.
Ja.
Wir haben echte Events, Erlebnisse, Flohmärkte.
Ja.
Was ist noch in eurem Universum?
Ja, seit 2 Jahren spannt darüber halt dieser Name Kranz als Agentur. Und das ist so zustande gekommen, dass, also wie gesagt, wie ich gerade schon meinte, Karneval ist halt ein sehr, sehr großes Thema in Köln. Und der 11.11., sprich der 11. November, ist immer so der Kick-off-Karneval. Und in 23 ist das auf den Samstag gefallen und da war die Stadt Köln in großer Panik. Ja, das eskaliert komplett und wir haben das nicht im Griff und all die jungen Leute und überall wird gepisst und gekotzt und die Leute schmieren ab und es wird randaliert und so weiter und so fort.
Köln ist echt das Letzte, ey.
Ja, es ist in meiner, das habe ich denen von der Stadt damals auch gesagt, ist jetzt so ein halb anderes Thema, aber ich finde beispielsweise, wenn du dir im Vergleich anguckst, wie München ein Oktoberfest handelt und eher bold rausgeht und sagt, wie geil ist es, dass wir das haben und wir kriegen das so und so gut gelöst und die Stadt Köln sich so hinsetzt und eher duckt und sagt so, ah, da kommen so viele Leute, was soll ich denn mit denen allen machen?
Ja.
So, natürlich kommst du dann in so eine Abwehrhaltung, wo man sich so denkt, so, hä, das ist ultra geil, dass es das gibt, lass uns doch irgendwie zusehen, dass man das gut löst und sich das irgendwie groß draufschreiben. Bla. Und in Vorbereitung auf eben diesen 11.11. gab es so dann Kommunikationskreise und runde Tische und so weiter. Und da saßen wir halt mit drin als Köln ist cool, weil wir junge Leute erreichen und wir schon 1-2 Sachen während der Pandemie auch mit der Stadt gemacht haben zu so Auflagen.
Ja.
Und dann haben wir uns die Kampagne von denen hieß Respekt-Kampagne. Und da ging es um, ja, Respekt gegen Nachbarn, Respekt gegen deinem Gegenüber.
Ach, das war eine Kampagne für Karneval, weil der Karneval auf einen Samstag gefallen ist?
Ja, die gab es an sich schon vorher, diese Respektkampagne in Bezug auf Karneval. So respektvoll feiern. Aber die Testimonials waren halt eher für eine Zielgruppe, die sich eben nimmt. Also das war so unser größter Piece auf Critic, als wir gesagt haben, oder als wir uns das angeguckt haben, so, die Kampagne, die ihr habt, die funktioniert halt für Leute über 40, aber die müsst ihr gar nicht erreichen, weil die benehmen sich nicht daneben auf der Zülpicher Straße, so, ihr müsst ja eigentlich Leute zwischen 14 und 30 erreichen, so, und dann meinte ich, stimmt, stimmt eigentlich, wollt ihr euch da mal was zu überlegen. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann gab es eine Ausschreibung und da haben sich dann noch andere Agenturen beworben, die haben wir am langen Ende aber tatsächlich dann gewonnen. Und haben das Ganze so aufgezogen, dass wir gesagt haben, okay, du catchst die, also wenn du mit dem kleinsten erhobenen Zeigefinger kommst, catchst du keine junge Zielgruppe. Ja. Und haben Plakate entwickelt. Auf dem einen stand groß drauf Freibier, Ausrufezeichen, und auf dem anderen stand drauf Gästeliste Zülpicher, Ausrufezeichen. Nur große Letter, schwarz auf weiß und ein riesiger QR-Code. Und ohne Absender. Und das hing eine Woche so in der Stadt. Und alle Leute waren halt mega nervös darauf, was sich hinter diesem QR-Code verbirgt. Und hinter dem QR-Code bist du dann aber auf diese wasfürrespekt.de-Seite gekommen, die wir aber selber auch geschrieben haben, die so ganz low-key Awareness-Sachen gemacht hat. So, da sind Zu- und Abgänge, da sind Toiletten, da gibt's Wasser, da gibt's Erste Hilfe, baba, bitte benehmt euch, stay cool. Und im gleichen Zuge haben wir dann noch über unsere Kanäle und die der Stadt auf Social so eine zweiwöchige Kampagne gespielt mit Creatoren, die das alle pro bono gemacht haben, die halt interessant sind für eine junge Zielgruppe. Also da war dann halt nicht die Kölsch Karnevals Band dabei, sondern irgendwie Niklas und David und Lugardi und Nein und so eine Leute. Ja, genau. Okay. Und das war eben der, so kamen wir dahin, war eben der Kickoff für die Agentur, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie haben wir jetzt eine Kampagne gemacht und irgendwie machen wir auch mit dem, was wir, wie wir Köln ist cool vermarkten, seit 2,5 Jahren Agenturarbeit, warum nennen wir uns denn nicht auch so? Und dann haben wir uns hingesetzt und eben Kranz als Namen entwickelt, angelehnt an den Kölschkranz, den der im Brauhaus serviert wird, und haben das dann, ich glaube, im März 24 ganz offiziell gelauncht, und Soft-Launch ist für uns immer so November 23. Und das spannt jetzt so über diesen ganzen Ding, sprich über Köln ist cool, über Local, über Store und so weiter und so fort.
Okay, und mit dieser Agentur macht ihr jetzt Markenkommunikation, Plattform unabhängig. Ja, okay. Mhm. Okay, also von Social Media über Branding, über Kampagnen.
Alles.
Alles.
Wir schließen recht aktiv Performance- und SEO-Sachen aus. Mhm. Da sagen wir, also wir sagen nicht per se auf gar keinen Fall, aber wir sagen, wir sind einfach keine Profis da drin. Was wir können, ist Kreativarbeit, und was wir können, sind Kampagnen und Social. Wenn ihr das am Ende des Tages noch über Ads verlängert haben wollt, haben wir sehr, sehr gute Partner an der Hand, die können das, die sind technisch, die haben ihre Profis. Das ist das, was wir nicht machen. Aber am Ende des Tages von relativ großen Upper Funnel Branding Awareness Themen und Markenstrategie bis dann auch zu Social Formaten und Content Produktion, also so diese ganze Streamline.
Krass. Und habt ihr so gewisse Glaubenssätze, die euch auszeichnen? Also ich könnte mir halt vorstellen, dadurch, dass ihr aus, wir hatten das im Vorgespräch, ne? Dadurch, dass ihr aus organisch rauskommt, ihr kommt aus Content, ihr kommt aus organischer, wirklich Viralität, ihr habt das Ding ohne Mediabudget aufgebaut. Ihr habt doch bestimmt eine eigene, also hätte ich jetzt gedacht, eine eigene Denke auf Kreation, auf Kommunikation. Ist das in eurer Agentur? Hast du da so gewisse Leitplanken?
Voll. Also wir nennen uns ja auch Agentur für Branded Entertainment und sind der Meinung, Content muss unterhalten und nicht nerven. So, ich habe letztens noch mit einem Vortrag so darüber geredet. Man ist so viel Werbung ausgesetzt und hatte so Werbebeispiele dabei. Wenn man auf YouTube ist und nicht YouTube Premium hat und diese 5-Sekunden-Werbung kommt, weißt du perfekt, wo der Cursor hin muss für diesen Überspringen-Button und kannst perfekt im Kopf diese 5 Sekunden timen und drückst dann auf Überspringen. Aber was danach kommt, kann auch einfach werblicher Content sein, der, weiß ich nicht, Red Bull irgendwas, großes Event macht, das guckst du dir dann aber freiwillig an. Mhm. Genau das Gleiche, man hängt auf Instagram rum, man sieht, ah, okay, gesponsert Ad, großer Wisch, dann kommt aber eine Story, wo irgendjemand, vielleicht in Zusammenhang mit einer Marke, was erzählt. Das guckt man sich dann doch recht interessiert an, weil das Ganze irgendwie in einem unterhaltenden Kontext gemacht ist. Und wir versuchen das Ganze eben noch auf eine neue Ebene zu heben, als dass wir sagen, auch Marken selber können Unterhaltung schaffen und Unterhaltung sein. So Aushängeschild dafür ist das Projekt, was wir letztes Jahr mit dem Flughafen Köln-Bonn gemacht haben, für die wir eine komplette Corporate Mockumentary gedreht haben. Also im Stromberg Discounter Style haben wir Charaktere entworfen, haben irgendwie 14 Tage am Flughafen gedreht und haben da eine komplette Welt gemacht mit 5, 6 Charakteren, die genau in diesem Flughafen-Kosmos stattfinden. Was wir dann wiederum in Zusammenarbeit über unsere eigene Plattform über Social ausgespielt haben und im Zusammenhang dessen noch einen 20-Minüter gedreht haben, der jetzt in den kommenden Wochen noch auf YouTube released wird und der eben diesen ganzen trockenen, langweiligen Flughafen-Kosmos, der eigentlich immer nur so als großer Warte- und Abfuckraum gesehen wird von vielen Leuten, so ein bisschen mehr zum Leben erwecken und zeigen so auch, die Marken können unterhalten und stattfinden. Dementsprechend, wenn man so nach dem Credo oder nach dem Glaubenssatz fragt, ist es so, ja, man muss nicht, also Werbung muss nicht nerven. Wenn sie unterhält, kann sie auch sehr gute Werbung sein, indem sie einfach subtil sendet. So, also sind der Meinung, es ist besser, einfach stattzufinden als Brand und da zu sein und Absender zu sein oder Enabler zu sein von irgendwas, als einfach nur Produkt, Preis, Verfügbarkeit. So, here we go. Genau.
Ja, habt ihr dann so, also ich kann mir vorstellen, dass dann oft die Frage kommt, was bringt das denn der Marke? Ich investiere jetzt hier, keine Ahnung was, 200.000 für eine schöne Serie und 20-minütigen Film. Was bringt das denn der Marke? Also woran macht ihr das fest? Weißt du, wie misst ihr den Erfolg? Wie ist eure Beweisführung?
Ja, also der Punkt 1 ist, glaube ich, ganz klar, können wir schon noch mit ganz guten Social KPIs glänzen. Vor allem, wenn wir über unsere eigene Plattform verlängern.
Was guckt ihr euch da an?
Von Klicks über Community-Interaktionen, Kommentaren, wie wächst auch der Kundenaccount mit an Followern. Also so, wir versuchen das dann immer relativ partnerschaftlich zu sehen.
Okay. Du hast jetzt nicht so eine KPI, wo du sagst, es gibt ja Leute, die sagen, okay, die Share-to-View-Ratio ist die krasseste, die Like-to-View, also es ist nicht so eine KPI, wo du sagst, wenn wir die hitten, dann ist es.
Vielleicht sind wir dafür zu wenig Agenturmenschen, dass wir also so, ich hasse diese ganzen Begriffe, muss ich immer so ganz offen sagen. Wir sind immer der Meinung, wenn es gut geliked wird, wenn es kommentiert wird und so, ich meine, der Wunsch nach Viralität, wer hat ihn gerade nicht? Aber wenn man sieht, okay, es wird von sich aus, es entsteht so eine Eigendynamik um dieses Produkt, um dieses Projekt. Die Leute kommentieren beispielsweise, der Hauptcharakter hieß Maxi Borchert. Und wenn die einfach da drunter schreiben, ich liebe Maxi Borchert, der braucht eine eigene Serie. Und wenn man das dem Kunden dann zeigt, dann sagt er so, okay, geil, die Leute haben verstanden und sehen, warum die dieses Budget dann doch auch richtig investiert haben. Mhm. Das heißt, das ist das eine. Und das andere, die große Krux ist immer, wie misst man den Erfolg von Branding-Projekten? Ne? Ja. Also wenn man eine Marke neu umgestaltet, kann man das Ganze irgendwie dann noch an, weiß ich nicht, PR-Zahlen oder wie viele Leute kennen diese Brand, irgendwelchen Marfos sehen. Aber meistens ist das dann doch noch sehr, sehr, sehr social-lastig, sag ich mal, was wir dann in der Auswertung machen.
Und also bei beiden Projekten, die du jetzt, von denen du gerade erzählt hast, war es ja immer dann wieder eine Koop mit Köln ist cool. Ne? Ja. Also euer Kanal spielt da irgendwie immer noch eine große Rolle als Distributionskanal. Ist das so oft meistens?
Das kommt total drauf an. Also wir trennen bei uns in Retainern und einzelnen Kampagnenprojekten. Bei Kampagnenprojekten schon oft, weil unsere Kunden auch sehr lokal sind und das eben oft auch der Trigger ist, indem wir sagen so, ey, es ist ja eigentlich auch sehr dankbar, muss man ganz ehrlich sagen, indem man sagt so, okay, wir entwickeln für euch ein Konzept, das sehr lokal ist und ihr wollt eine sehr lokale Zielgruppe erreichen und zufälligerweise haben wir auch noch die Plattform dabei, mit der ihr die alle erreicht. Das heißt, für solche Projekte schon oft, der Blick wird nationaler, was Projekte angeht. In dem Moment wird natürlich die Plattform ein bisschen irrelevanter, was man immer noch als Trigger immer hier und da mit benutzen kann. Also letztes Jahr haben wir auch, glaube ich, ein knappes halbes Jahr für Milano Weiß gearbeitet als Agentur. Und dann haben wir irgendwie 2, 3 Gewinnspiele eben über Köln ist cool verlängert, weil man dadurch dann relativ easy noch die Reichweite in-house hat. Ja.
Mhm. Spannend. Und sag mal, wie guckst du auf dieses ganze Thema Content an sich? Also wie entwickelt sich das weiter? Ihr habt angefangen als Meme-Page. Ich würde mal vermuten, so wie ich das kannte, 2019 waren das alles Stills. Mit einem ranzigen Bild, lustigen Headline, geiler Insight. Leute verstehen, fühlen sich verstanden und teilen es. Ja. Jetzt shiftet alles hin zum Content Graph, alles wird Vertical Video, das ganze KI-Game kommt rein. Jetzt hast du gesagt, ihr macht ein serielles Mockumentary-Format. Also wie guckst du gerade auf die Content-Entwicklung in Social? Was kommt? Wo fokussiert ihr euch drauf?
Also was wir merken und lustigerweise ist es das, wo wir eigentlich herkommen, das hat der Tim überpropagiert, der hat immer gesagt, wir müssen wieder mehr Nischen-Content machen. Mhm. Wir müssen die Leute abholen, die 2014 am Rudolfplatz gechillt haben und nur die den Gag verstehen. So. Und ich bin der Meinung, Eine Zeit lang waren wir dann sehr auf Wachstum und waren sehr auf, wir müssen jetzt erstmal so viele wie möglich abholen. Aber in Summe glaube ich, dass Content nischiger wird. Also sowohl was Humor angeht, als auch was Interessen angeht. Wenn ich so meinen eigenen Algorithmus angucke und das, was mir auch vorgeschlagen wird und was auch bei mir irgendwie auf For You landet, ist schon sehr, sehr, sehr granular, wo ich nicht glaube, dass das, also andere Leute direkt verstehen. Und ich glaube, dass das so partikular und so pixelig wird, dass es vielleicht auch schwer wird, neue, ganz, ganz große Sachen zu etablieren. So, ich glaube, dass es in Summe vielleicht einfach kleinteiliger wird, dass es ganz, ganz viele kleine Pages geben wird, die das für beispielsweise, ich bin ja hier auf Empfehlung von Niklas von Hedgefonds Henning.
Ja.
Und der hat ja, glaube ich, sehr, sehr parallel zu uns gestartet, ist ähnlich groß. Also das ist immer so unser Sparring auch oft, wenn wir uns über so Themen austauschen. Und ich bin der Meinung oder wir sind der Meinung, dass die Entstehung von sowas Großem jetzt, glaube ich, heutzutage schwer wird und das dann noch kleinteiliger wird. Mhm. Also ich glaube, heutzutage wird es eher jedes eigene Stadtviertel noch mal eine eigene Meme-Page kriegen oder jede eigene, wenn ich jetzt das auf Niklas und die Finance-Branche beziehe, jede eigene Subfirma, dann gibt's vielleicht, weiß ich nicht, McKinsey-Memes und BCG-Memes und was auch immer, aber dass die sich dann alle in einen großen Channel umwandeln, so das wird, glaube ich, schwierig oder schwieriger.
Spannend. Und wie siehst du das bezogen, also wie schätzt du diese Entwicklung ein für Mainstream-Marken? Also LEH, Supermarkt, Airline, Chips, also ja, ne, ja, ja. Mainstream-Marken.
The Big Three.
Warte, ich versuche auch gerade Assoziationskette nachzuvollziehen. Wie war das? Ich gehe in den Supermarkt, dann finde ich nichts, dann fliege ich, um mir geile Chips zu holen.
Hä, The Big Three, er hat schon recht.
Okay, na klar.
Supermarkt, Airline, Chips.
So, ja.
All
also,
you need in life.
Verrate uns, wie funktioniert Social Media Marketing
Weil
für die Big
die
Three?
Weil die sagen ja vielleicht, hey, ne, ich will halt alle erreichen.
Mhm. Also, ich glaube, ich würde es jetzt nicht auf Social Media Marketing, sondern ich würde es dann so auf generell Marke beziehen. Mhm. Und was jetzt schon ein paar probieren, beispielsweise, da sind wir wieder beim Thema Run Club, dann wäre ich jetzt beispielsweise bei Adidas. Vor zwei Wochen war so ein Adidas X, ich weiß nicht, wie der Run Club heißt, Off-Track in Köln und die haben dann ein Event für 100 Leute gemacht vor Ort, um genau die zu erreichen, die vor Ort eine Mischung aus lokaler Aktivierung, wie du gerade eben meinst, sprich Physical Activity und gleichzeitig auch Connect zur Brand, aber es war jetzt nicht, kommt in Adidas-Store und irgendwie hängt dann da noch ein Promi rum, mit dem ihr ein Foto machen könnt, so wäre das vielleicht vor, weiß ich nicht, 10 Jahren gewesen, sondern es war in Koop mit so einem lokalen Run-Club und dann konnte man seinen Schuh irgendwie personalisieren lassen, dann gab es noch irgendwie einen Lauf und das Ganze war irgendwie für 150 Leute gemacht, wo, weiß ich nicht, hätte man das vor 3, 4, 5 Jahren Adidas gepitcht, ihr macht ein Event, das kostet so und so viel Geld und da kommen am Ende 100 Leute hin, hätten die gesagt, ja, go fuck yourself, Alter. Mm. So, das ist jetzt für uns nicht das Relevante, sondern wir wollen alles über, wir wollen es einfach so groß wie möglich machen. Was bringen uns die 100?
Ja. Ich sprich.
Und ich glaube, dass das Modell das sein wird, physische Events zu schaffen, dahin die lokalen oder szenigen Leute zu kriegen, die interessant sind, um das dann zu multiplizieren über deren Socials. Weil da hingen jetzt auch nicht nur Creator rum. In erster Linie hingen da die 5 coolen Fotografen aus Köln rum, die viel Rennrad und Laufen fotografieren und, keine Ahnung, 10.000 Follower haben. Aber wenn das eben bei denen stattfindet, hat es wieder eine ganz andere Sympathie zur Marke. Also so als Beispiel, was mir sehr positiv aufgefallen ist tatsächlich in dem Kontext. Was denkt ihr denn? Oder was wolltest du gerade einhaken?
Ja, einhaken nämlich. Also ich finde es nämlich super spannend, weil, also witzig, dass du das Beispiel Run Club genommen hast. Ich will jetzt hier keinen Run Club shamen, deswegen sage ich es nicht, aber du bist ja auch in einem Run Club. Und ich fand es echt krass, weil eine Zeit lang war es halt wirklich so, dass alle 3 Wochen war da eine neue Brand. Und du konntest bei einer neuen Brand deine Schuhe personalisieren lassen und irgendwelche Schuhe ausprobieren und dann ist die Brand mitgelaufen. Und also ich weiß nicht, ob das irgendwie dann noch einen Impact hat, to be honest, ne? Weil also im Endeffekt läufst du Woche 1 mit Puma, Woche 2 mit Hooker. Hooker. Wie heißen sie? Ja. Und Woche, ne, 5 mit On, so ganz kurz gesagt. Ja. Das gleiche wie Barry's. Ich weiß nicht, ob du Barry's habt. Ihr Barry's in Köln?
Ich kenn's, aber wir haben es nicht in Köln.
Also ich bin eine Zeit lang super viel zu Barry's gegangen und dann hatte ich wirklich, weil ich die eine Woche war klar sponsert bei On, dann war irgendwie die On-Sponsorship vorbei und dann war die nächste Woche klar sponsert bei Lululemon, wo ich mir so dachte, ey, irgendwie das ist ja crazy. Und ich finde trotzdem das Thema noch mega spannend zu sagen, hey, wenn ich jetzt eine Airline bin, auch wenn ich ein Adidas bin, also ich erreiche dann ja wirklich nur 100 Leute. Weißt du, also wie skaliere ich das, wenn du, ich sag mal, du bist, oder ich bleib mal beim Beispiel Supermarkt, ne? Du bist ein großer Supermarkt, du musst Deutschland erreichen. Wie, das machst du ja nicht, wenn du sagst, hey, ich mache jetzt mal hier in Berlin in Kreuzberg mit Yumi, dem Flower Store, ein Dinner mit 10 Leuten, weißt du?
Ja, ich glaube, es kommt halt sehr drauf an, wo die, wie die Marke sich selbst auch sieht. Also wenn du jetzt beispielsweise Penny bist, dann bist du...
Das habe ich nicht gesagt. Besser Supermarkt auf dem Platz, by the way.
Dann hast du ja erstmal eine andere Positionierung, als wenn du Rewe bist. So, Rewe hat ja dieses Rewe-Bonus gelauncht und man konnte nicht entkommen, Rewe-Bonus irgendwie aus dem Weg zu gehen. Also es ging nicht anders, vor allem in Köln, aber Köln wurde, glaube ich, auch um Rewes herum gebaut. So. Also es gibt ja keine größere Dichte. Dementsprechend, das war aber eine ganz, ganz klassische Kampagne, wo gefühlt gar kein Social gemacht wurde. Und da war ganz klassisch Point of Sale, Out of Home, Fernsehwerbung und App. So, hat genauso funktioniert. Mittlerweile weiß jeder, was Rewe Bonus ist. Ich glaube, wenn du dann aber andersrum, wenn du Rewe bist, bist du sehr professionell, eher höheres Preisregal, also mittleres bis höheres Preisregal. Wenn du jetzt aber ein Discounter bist, musst du wieder andere Leute erreichen. Oder wenn du das Ganze, weiß ich nicht, auf andere Retailer beziehst. Die Frage, wie du das hochskalierst, ist gut.
Ja, ich finde das eine super spannende Frage. Also ich glaube auch, dass in Real-Life-Connections immer wichtiger werden. Und ich finde, wer das halt aktuell super gut macht, sind diese ganzen Luxusmarken. Also Miu Miu, Jacques Miu, wie sie alle heißen, die machen ja gerade ganz viel so Stores, zum Beispiel an der Côte d'Azur, das sind dann irgendwelche Tennisclubs oder Ice Cream Shops, wo gefühlt so ein Eis dann wahrscheinlich $48,000 kostet. Und die spiegeln das aber auf Social, also die haben halt, die generieren halt krass viel Content von diesen Once-in-a-Lifetime-Money-Can't-Buy-Experiences, die sie dann halt eben auf Social transferieren und da, glaube ich, dann wieder boosten und so das Ganze halt krass verlängern. Ich weiß nicht, ob das the way to go ist. Das ist
auch voll Luxury, was du jetzt genannt hast, ne?
Genau, also so,
ja, die Frage ist,
könntest du ja als Airline auch machen, ganz blöd, ne? Oder du könntest es ja auch als, also mein Beispiel ist einfach zu sagen, hey, du gehst halt eben auf Nische, du gehst auf Lokal, aber versuchst es irgendwie vom Branding, vom Design, vom visuellen Anspruch so spannend und interessant zu machen, dass du sagst, hey, du kriegst da irgendwie ein Abformat raus auf Social, was trotzdem noch auf Social dann auch noch gut funktioniert und nicht nur ist, hey, wir machen jetzt ein Behind the Scenes, weißt du, das funktioniert ja heutzutage nicht mehr.
Ja.
Aber ich weiß auch nicht, ich habe keine Antwort auf die Frage. Hast du eine?
Nee, ich finde es total spannend, eure Diskussion jetzt zu verfolgen. Ich habe nämlich noch eine andere Frage im Kopf, die mich nicht loslässt, weil, also das war ja, wir sind auf das Thema gekommen, hast du gesagt, nischiger Content.
Korrekt.
Was, also ich meine, ich finde es so spannend, weil du kommst, also nochmal, du kommst ja aus organischer Reichweite. Was funktioniert denn noch? Was siehst du denn? Was geht denn noch gerade? Was geht nicht? Hast du noch andere Sachen, Erkenntnisse?
Ist eine gute Frage. Ich würde jetzt so, nee, das ist schon schwer. Das ist alles nichts Neues, so, weil ich überlege gerade, was mich zuletzt getriggert hat, auch in meinem Social Behavior oder Social Media Behavior. Und es ist eben viel Sport-Content.
Okay, aber sind immer Reels dann oder TikToks?
Ja, viel, aber viel gemischt. Also beispielsweise, aber ich weiß, das ist eine der Abschlussfragen, aber dann nehme ich es jetzt einfach mal vorweg. Und zwar wäre das meine Social Hot Take, wie sagt ihr das? Hot Take, Social Media Empfehlung. Das Geilste, was ich in letzter Zeit auf Social Media gesehen habe. Und zwar heißt das HBS Worldwide, Hot Boy Summer kommt das her. Okay. Das ist so eine, ich weiß nicht genau, wo die herkommen, ich weiß allgemein noch viel zu wenig darüber, aber es ist so eine Cycling-Crew, also so Rennrad Jungs und die matchen einfach so einen Vibe und Ästhetik, der so 2025 ist, das ist einfach mega. Genauso im gleichen Atemzug von der Fahrradmarke Rose Racing Circle, das ist deren Radteam. Die brechen das ganze Sport- und Leistungsding so auf. Die erzählen, also die fahren am Ende des Tages Gravelrennen und kleine Rundstreckenrennen, aber haben das in der Erzählweise wie so 2004er Skatefilme und das ist alles so heavy und es ist irgendwie alles dolle erzählt und es ist rough geschnitten und so, das matcht einfach, glaube ich, sehr irgendwie die Ästhetik. Es geht gar nicht mehr um den Sport an sich. Ich glaube, ganz viele Leute, die denen folgen, die juckt gar nicht, ob die das Rennen gewinnen oder Letzter werden oder was auch immer, aber die wollen irgendwie so Teil von diesem Vibe sein, der das Ganze versprüht. Und das ist ja eigentlich wieder ein ganz guter Anker zu dem, dass du sagst, dass Miu Miu Ice Cream Pop-Ups in Monaco macht. Da geht man ja am Ende des Tages auch nicht für das Eis hin, sondern weil man Teil dieses Vibes und dieser Experience sein will und sich da irgendwie so zugehörig fühlen möchte.
Okay, okay. Also so, also im Endeffekt ein sehr gutes Zielgruppenverständnis, was halt gerade deren Sehnsüchte, Wünsche, Interessen sind.
Ja.
Und es halt eben dann zu schaffen, dieses Lebensgefühl über Content
voll
so aufzufangen, dass man sich damit identifiziert und sagt,
in der Mischung aus total selbstironischem Scheiß gemischt mit Memes, die dann aber so popkulturell aufgeladen sind, wie, also da steht dann halt irgendwas wie Hot Boy Summer 2025, aber dann sind da auch irgendwelche Pieces drauf, die so gar nicht reinpassen, dann bringt das wieder irgendwie so eine Meta-Ironie-Level mit rein. Das Ganze ist aber trotzdem, da muss irgendein geiler Grafiker oder Art Director hinterstecken, weil es super designig ist irgendwie. Also, ja.
Spannend. Und sag mal, was macht ihr in dem ganzen Agentur- und Marketing-Kontext mit KI? Wie nutzt ihr das gerade?
Wir benutzen es viel, um schnell zu sein. Also so Klassiker, sag ich mal, Briefings zusammenfassen, Briefings schreiben, interne Übergaben machen, Mails schreiben, fass mir das mal eben zusammen, wie könnte man das anders schreiben? Wir sind so noch mit uns im Kampf, was Kreativarbeit damit angeht, oder wir sind noch nicht zu der finalen Lösung davon gekommen. So. Wir sind der Meinung, dass es ein sehr, sehr guter Sparringspartner ist, aber noch nicht der Ersatz für echte menschliche Kreativarbeit, sag ich mal. Wir benutzen es gerne für, gib mir jetzt einfach mal 10 Content-Ideen, gib mir einfach mal 10 Headlines, um irgendwas im Kopf zu haben, um drüber diskutieren zu können. Und wenn die alle scheiße sind, ist auch in Ordnung. Aber es geht erstmal darum, es ist oft so ein ganz guter Start-Button. Man schreibt so seine ersten Ideen selber rein, dann wirft man noch so ein bisschen Briefing dazu, dann wirft man noch ein bisschen Inspo dazu und dann sagt man, versuch mal irgendwas daraus zu mischen, dann kommt da was raus. Und das ist niemals das Ergebnis. Oder in 99% der Fälle nicht das Ergebnis. Aber es ist meistens erstmal ein Denkanstoß von wegen so, ja, in welche Richtung könnte man das denn noch weiterentwickeln? Das ist oft so der Schnelligkeitsfaktor, glaube ich, dahinter.
Okay, also Effizienz, Ideation, Brainstorming.
Ja.
Und glaubst du daran, dass so in 2 Jahren etwas wie eure Köln Airport Mockumentary komplett über KI produziert wird und da gar keine Kamera, kein Licht, kein Artist mehr am Start ist?
Ja, das kann schon. Ja? Also wenn man sich die Schnelligkeit anguckt von, sage ich jetzt mal, nur ChatGPT, was das vor 1,5 Jahren oder sag mal vor 2 Jahren, würde ich mal sagen, habe ich das erste Mal, vielleicht 2,5, keine Ahnung.
Ja, ich glaube 2,5 Jahre ist ChatGPT alt, ist unfassbar.
So, und da habe ich das erste Mal benutzt und dann hat man es ja wirklich erstmal für irgendwie Unsinn benutzt. Dann hat man gecheckt, okay, damit kann ich arbeiten. Und mittlerweile ist es, glaube ich, wie ich fast sagen, mein allermeist genutztes Arbeitstool. Also so. Safe.
Und was macht ihr als Agentur dann, wenn der Content über KI automatisiert stattfindet?
Ich glaube, was, das ist natürlich jetzt ein bisschen, also vielleicht die steile These oder ein bisschen die Wette. Ich glaube, dass die Idee, die man oben reinwirft, die ist das am langen Ende das, was zählen wird. Mhm. Und ich glaube, das wird noch länger dauern als 2 Jahre, bis eine KI das trifft, was der Kunde am langen Ende auch will. Weil am Ende des Tages, der ist nicht zwingend im Briefing-Gespräch dabei. Der bekommt nicht mit, was ist der Gegenüber für ein Typ? Was könnte dem gefallen? Was könnte zu dem Gesamtunternehmen passen? Das ist halt, es ist halt Daten und es ist Machine Learning. Und ich glaube, dass dieser Bruch in Dingen, der ja auch geile kreative Ideen ausmacht, der wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig sein zu matchen. Das heißt, die Production und alles, was dann hinten raus dazugehört, oder kannst du mir das einmal von 16:9 auf 4:3 anlegen, so, das ist alles relativ schnell gelöst, glaube ich. So, das macht leider dann auch viele Menschen obsolet.
Ja.
Aber ich glaube, dass am Ende des Tages die Idee, die man oben reinwirft, das ist, was zählt. Und die kann man dann ja ausgestalten, wie man selber möchte, der Kunde das möchte und die KIs hinkriegt. Also, was denkst du in dem Kontext?
Also, ich würde sagen, relativ ähnlich. Was ist so gerade so der Vibe der Branche? Ich habe letztens ein ganz schönes Framework gehört, ein bisschen schwer zu beschreiben, aber stell dir mal so eine Vier-Felder-Matrix vor, also X- und Y-Achse. Ja. Auf der horizontalen Achse, alles, was da drunter fällt, wird komplett automatisiert. Alles, was da drüber ist, braucht weiter menschliche Intelligenz. Mhm. Und dann gibt es auf der einen Seite, ich habe gesagt, es wird kompliziert, wenn ich es aufmache, wird es einfacher, gibt es Media und auf der anderen Seite gibt es Kreation.
Ja.
Das heißt, Feld ganz unten links bedeutet komplett automatisierte Media. Alles Targeting, Optimierung, Reportings, Traffic.
Das macht ja auch Mieter jetzt einfach selber.
Ganz genau. Mhm. So, ne? Da gibt es keinen Grund eigentlich, dass der Mensch das besser kann als die Maschine. So, dann hast du automatisiert Kreation und da glaube ich schon, dass es sehr an das geht, was du gesagt hast, dass die Craft, der Großteil der Produktion über KI gesteuert wird. Wahrscheinlich auch Copy, Brainstorming, Ideation, das sind die Sachen, wo wir auch gerade schon da sind, bis hin wirklich zu der Produktion, Editing, Post.
Ja.
So, ne? Gibt es noch Ausnahmen, aber bottomline das. Und dann, glaube ich, wird es spannend oben drüber, was eben nicht automatisiert wird. Mhm. Da verschmelzen Media und Kreation, weil das muss, also so mein Blick finde ich gerade, aus einer Hand kommen, weil Marken mit einem Problem zu uns kommen. Und dann will eine Marke eben ganzheitlich beraten werden. Das geht in eine Richtung, wo du es gesagt hast. Dann braucht es den Schritt zurück. Was ist denn die Rolle von der Marke in der Kultur? Was ist denn die Markenstrategie? Was ist das Lebensgefühl? Was ist die Identität? Und wie übersetze ich das in eine Kreation, in Inhalte, die, und ich glaube, das wird wichtig, weil KI wird eben die Average nach oben heben von Content, aber eben auch die Top nach unten heben. Weil es wird, glaube ich, ein bisschen mehr graue Masse. Und dann ist wiederum unsere Arbeit, davon abzuweichen. Und KI beruht ja auf bestehenden Daten. Das heißt, KI produziert das Bestehende. Und gute Kreation ist das, was du eben meintest, der Bruch mit dem Bestehenden.
Ja.
Und der Schritt voraus, auch mal was zu machen, was irrational ist, was sich komisch anfühlt, was weird ist, was what the fuck ist, was dann aber ins Gespräch kommt. Und ich glaube, da in diese Beratungsleistung geht Agentur rein. Mhm. So, das ist meine.
Ja, ich meine, die letzten, sag ich mal, weiß ich nicht, 20, 30 oder vielleicht schon immer, ist ja auch 80% unserer Arbeit Handwerk.
Ja.
So, und so, wer hat dann, ist die Frage so im Wettbewerb, wer hat die besten Handwerker? Okay, aber wenn alle den gleichen oder wie auch immer haben, dann ist dieser Wettbewerb ja komplett ausgemerzt. Und dann geht's ja darum, was du oben in diesen Mixer reintust, ist das, was zählt und was am Ende verwurstet wird. So ähnlich, als wir noch bei deiner Frage waren nach Credo oder irgendwie Glaubenssatz und so weiter, sagen wir auch immer ganz gerne, oder wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, ja, wir müssen unbedingt was auf Instagram machen, wir müssen unbedingt was auf TikTok machen. So, ja, mach mal einen Schritt zurück, lass uns doch erstmal gucken, was wir überhaupt machen und sind so der Meinung, eine gute Idee wird ihren Kanal finden. Ob das am Ende des Tages, also wir gucken uns dann, wie gesagt, beratend eher die Gesamtmarke an und schauen so, was passt zu euch, wo findet ihr statt, wo wollt ihr stattfinden und so weiter und so fort. Und schauen dann in dem Kontext, okay, welche ganz grundlegende Idee passt denn mal dazu? Und ist das dann eher ein 20-Minuten-YouTube-Ding? Ist das ein Event vor Ort? Ist das eine Social-Media-Clip-Serie mit irgendwelchen Creatern? Das ist ja total davon abhängig, wer ihr seid und was ihr erreichen wollt. Deswegen das noch dazu.
Cool, spannend.
Wir müssen langsam mal uns Richtung Ende bewegen.
Langsam, deswegen kann ich noch, weil eine Frage hat Julius ja schon vorweggenommen.
Ja.
Kann ich eine andere Frage freestyle-mäßig reinpacken?
Es sei dir erlaubt.
Fantastisch. Also, vielleicht ich weiß nicht, ob du es weißt oder wusstest, aber vielleicht eine kleine Lobeshymne, weil Matthias Storath war ja bei euch.
Ja.
Ex-CCO von Heimatfähigkeiten. Und der gründet ja gerade was Eigenes, das ist kein Geheimnis, das ist öffentlich. Und er reist ja auch durch Agenturen, ich glaube im Inland und im Ausland, und guckt sich einfach an, was gerade so the hot shit. Und er meinte, ihr seid das Krasseste bis jetzt.
Wirklich?
Hat er gesagt. Hat er gesagt, wirklich, ich verarsche dich nicht, hat er gesagt, und das ist natürlich ein tolles Kompliment und deswegen nochmal meine Frage, was glaubst du, hat ihn dazu veranleitet, also was ist das, was euch so krass macht, dass Matthias sagt, hey, that's the shit, das ist gerade die spannendste Agentur, die ich gesehen habe.
Also erstmal, lieben Dank, und das ist natürlich schon krass, das zu hören. Ich kann mir eine Sache tatsächlich ganz gut vorstellen, worauf er spielt oder was er so ein bisschen meint oder was ihn vielleicht auch beeindruckt hat.
Spill the tea.
Zwar haben wir, den Vormittag haben wir mit ihm viel über König's Cool gemacht, aber den Nachmittag haben wir zwei Kampagnen besprochen für Kunden. Und es ging um eine Out-of-Home-Kampagne für einen lokalen Kunden und haben gesagt, okay, jeder hat jetzt mal kurz 10 Minuten Zeit für sich selber zu brainstormen. Und danach stellt jeder ganz kurz vor und dann gehen wir ins gemeinsame Brainstorming.
Mhm.
Und dann hatten wir alle unsere 10 Minuten und so jeder, der von unserer Seite, sag ich mal, mit im Raum saß, hatte so eine more or less fertig gedachte Kampagne mit, das ist Visual, das ist Wording, das kann irgendwie so passen, alles noch mit ein paar Bruchstellen und so die Pace, die Matthias hatte, war okay, ja, also normalerweise würde ich mich mit diesem Briefing jetzt erstmal 5 Tage einschließen und dann würde ich 5 Tage nichts machen und dann würde ich anfangen, drüber nachzudenken. Und er war so, ja, also was ihr hier für eine Geschwindigkeit hinlegt, so in den Läden, wo ich bisher war oder bei Heimat, so, da wäre das von vorne bis hinten gar nicht gegangen. Und wir hatten dann 2 Stunden auf dem einen Kunden und waren so, ja, okay, da sind wir jetzt eigentlich, wissen wir, was wir machen wollen?
Geil. Ach, wie geil.
Und nee, die Idee ist ja ganz geil. Dann gehen wir mit dir auf den Kunden zu. Nächstes Projekt, da müssen wir dies und jenes machen. Oder weil er so, wie, ihr geht jetzt zum nächsten? Wir haben doch noch gar nicht die erste Idee so zu Ende gedacht. Und wir so, ja, die wird sich schon zu Ende denken. So, das kriegt man dann schon irgendwie hin. Das ist dann Ausgestaltung. Und
nee, ja, also erzähl weiter. Ist total spannend.
Und dann sind wir zu einem ganz, ganz anderen Thema gekommen und gesprungen und haben dann noch über eine ganz andere Kampagne geredet. Und dann war er so, also die Pace, die ihr hinlegt, die ist schon krass. Und vielleicht daher, aber so auf inhaltlicher Ebene weiß ich es nicht genau. Vielleicht trifft das auch einen Nerv.
Ich finde es genau der Punkt. Ich finde diese, also wir kennen das ja auch, wir arbeiten ja auch mit vielen traditionelleren Agenturen zusammen und ich finde die auch alle extrem langsam.
Ja, also ist halt Corporate-Geschwindigkeit.
Die sind einfach sehr langsam. Oder auch wenn wir so Leute haben, die aus so traditionellen Agenturen sozialisiert sind, das ist ja wirklich teilweise, ich brauche jetzt erstmal 5 Tage und ich verstehe das schon auf der anderen Seite, also weil ich bin Kreative, ich verstehe das schon, dass man mal einen Creative Block hat und dass man so ist, shit, man kann ja auch nicht immer auf Knopfdruck sofort, ne?
Keine Frage.
Aber so dieses, lass einfach mal Brain dumpen, also einfach Dumping, so es kann die größte Scheiße sein, aber einfach mal raus und einfach mal so Ping-Pong,
ja.
Das fällt halt vielen wirklich schwer, wenn die nicht erstmal so dieses, okay, 30 Seiten Strategie, hier sind die Insights, hier ist so der the usual way, also so machen wir es ja auch. Wir haben ja auch immer eine Strategie, wir haben ja auch Insights. Aber dieses auf Teufel komm raus, einfach mal zu braindumpen, glaube ich, fällt da wirklich, ist schwierig.
Ist das der Workflow, den ihr immer habt für Ideen? Also, dass jemand das Briefing vorstellt, dann schließt ihr euch ein, kurz 10 Minuten, jeder überlegt sich was und ihr teilt das dann im Plenum und
viel
dann
so, ja.
Okay, genau. Und dann gewinnt die beste Idee mit Handheben oder ist
es. Nein, das ist ja, und ich glaube, das ist schon wichtig an der Stelle noch mitzuerwähnen. Jeder stellt dann sein Ding vor und am Ende, da wo wir uns für entschieden haben, hatte keiner vorgestellt. Da sind wir dann drauf gekommen,
in der
Diskussion drauf gekommen. So. Und das ist eigentlich so das, und dieses Braindumping-Thema fällt da eigentlich ganz gut mit rein. Dann, genauso wie ich bei der KI-Frage gesagt hatte, so, ja, es ist erstmal so ein guter Blockadenlöser, gib mir 3 Sachen, dann kann ich drüber nachdenken und irgendwie spricht man dann erstmal darüber. Und so machen wir das gerne dann halt eben auch mit Brainstorming-Sachen. Jeder denkt sich jetzt erstmal irgendwas dazu aus und dann hat man ja eine erste Assoziation mit irgendwas. Dann schreibt man das mal runter und dann kommt eben KI wieder ins Spiel, dann promptet man kurz was, entwickelt mir mal so rough ein Plakat dazu. So, und aus all dem, was sich dann da zusammenträgt und was für uns wichtig ist in diesen Sessions, ist, dass es verschiedene Units sind, die damit reinkommen. Also ich bringe erstmal Strategie mit rein und so Marke an sich. Dann sitze ich aber auch mit drin, der am Ende eher Berater ist. Dann bringe ich noch jemand aus dem Content und wirklich schon aus der Produktion mit rein und vielleicht jemand nur aus Copy mit rein. Und diese ganzen Querperspektiven, die so verschieden auf ein Problem gucken, mixen am Ende meistens was ganz Gutes.
Krass, und jeder von diesen Skills bringt eine Idee mit.
Ja.
Und wer entscheidet, also jetzt Best Case, seid ihr euch einig, dass das jetzt die neue Kreation ist? Was macht ihr, wenn ihr euch nicht einig seid? Ihr sagst, du, meine Idee ist die geilste und die Person aus der Copy sagt, aber meine ist die geilste. Wer trifft dann die Entscheidung?
Am langen Ende macht die komplette Creative Direction Tim.
Okay, also er hat dann die Verantwortlichkeit.
Er hat die Verantwortlichkeit, das auch in einen Guss zu bringen und zu gießen. Okay. Es ist auch oft so, dass wir in so einem Termin, also sehr oft so, dass wir in so einer Session am Ende nicht da sind und sagen, ey, mega, wir haben's, sondern okay, wir haben jetzt hier einen riesen Wirrwarr an Pfeilen und was auch immer oder an Gedanken irgendwie da, aber das ist dann auch erstmal so, liegt so auf dem Tisch und dann setzt sich manchmal Tim auch hin und sagt, okay, das sortiere ich jetzt, das ist Trash, das könnte man irgendwie so nochmal neu remixen, das könnte man so denken und dann entwickelt sich das dann doch nochmal aus einem Kopf eher raus.
Okay, fair.
Ja, genau.
Sau spannend, geil, danke.
Okay, dann haben wir jetzt nur noch eine Abschlussfrage und zwar, wer soll nach dir auf diesem jetzt nicht mehr grünen, sondern grauen Stuhl sitzen?
Ich würde den Rick gerne hier hinsetzen, den Rick Zabel. Creator, also ein ehemaliger Rennradprofi, ein guter Freund von mir, mittlerweile Creator. Und zwar, der hat letztes Jahr, Mitte des Jahres, seine Radkarriere an Nagel gehangen, mit, glaube ich, gerade 30, hat aber schon zwei Kids und eine Frau und war so, ja, irgendwie mag ich das alles nicht mehr. Und hat dieses Jahr, Anfang des Jahres, ein Format gelauncht, das heißt Rick Needs a Job, wo er also jede Woche einen neuen Job ausprobiert. Vom Abflussreiniger über Pastor bis Pressesprecher, sonst irgendwas. Und der hat auf jeden Fall geile Sachen zu erzählen.
Ist ja witzig, ja.
Wie heißt der? Ich will
mal Rick Zabel. Ich habe mich, also Rick Zabel, ne?
Ja, genau. R-I-C-K Zabel. Ah, ja.
Ich habe mit dem mal einen Podcast auch gehört bei Baby Got Business. Und ja. Fand die Story richtig, richtig spannend.
Ja, und das Lustige ist, das wird er euch alles nochmal selber erzählen. Der Ursprung von ihm mit Social ist, dass die so vor über 10 Jahren bei seinem Radteam damals hatten die so Trainingslager und manchmal haben die sich da abends so Speaker eingeladen und irgend so ein Speaker hat da was über Social Media erzählt und da war aber noch so, ja, ihr müsst immer Hashtags benutzen und ihr müsst immer bla bla. Und das fand er irgendwie interessant und hat das dann so aufgebaut, dass er am Ende des Tages, lieber Rick, ich weiß, du nimmst mir das nicht übel, nicht der Profi war, der mit den größten Radleistungen geglänzt hat, aber halt eben schon immer eine große eigene Reichweite mitgebracht hat und deswegen sich, also Selbstvermarktung sehr, sehr, sehr gut hinkriegt.
Cool.
Und genau, ich glaube, das würde gut passen, weil der kann auch ganz, ganz viel zu Content und dann auch Vermarktung von solchen Vermarkten und so erzählen, das passt auf jeden Fall.
Cool.
Das ist eine richtig, richtig coole Idee.
Merci. Nice, connecte ich auch sehr gerne.
Richtig, richtig toll. Nice, freue ich mich drauf.
Julius, das war sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr viel Spaß, ja, Dito. Fand ich auch sehr insightful. Ja.
Ebenso.
Vielen lieben Dank, ich gehe jetzt.
Ich will nächstes Jahr mal nach Karneval, nach Köln.
Du bist eingeladen, wir machen eigentlich immer, also donnerstags startet das.
Ja.
Wir machen eigentlich immer donnerstags.
Ich liebe doch verkleiden, und ich war noch nie auf dem Karneval.
Wirklich?
Noch nie.
Ja, dann, wir machen immer Kick-Off-Frühstück bei uns im Office. Von daher seid ihr da sehr, sehr
geil.
Das würden wir sehr gerne machen.
Also. Wir laden noch eine Düsseldorfer.
Ich würde sagen.
Um den Bogen zu, um die Klammer zu schließen.
Gut, dass es da um Verkleidung geht. Sieht das keiner. Okay, toll.
Okay, hey. Wir sehen uns spätestens beim Karneval.
Viel Erfolg weiterhin. Danke
vielen,
dir.
Vielen, vielen Dank. Danke.
Danke. Ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Freut uns wie immer riesig, dass ihr am Start wart. Schickt uns gerne Feedback, schickt uns neue Personen, von denen ihr Insights wissen wollt und lasst eine Bewertung auf der Plattform, der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Bis dann, ciao.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.